Mein Leuchtturm, der in die Dunkelheit scheint und mich sicher zur Küste zurückführt. Vielen Dank für dieses schöne neue Lied und danke Ihnen, dass Sie auch diejenigen, die jetzt mit dem Englischen nicht so vertraut sind, sich darauf eingelassen haben. Wir hören heute einen Bibeltext, der mit jener Fokussierung zu tun hat, die in der Passionszeit neu angesprochen wird. Richtet euch wieder auf das aus, was wesentlich ist, denn wir haben es mit einem Gott zu tun, der alles für uns gegeben hat. Das ist die Botschaft der Passionszeit, sich neu auf ihn auszurichten. Und deswegen lese ich 1. Petrus 1, Vers 13. Es ist der Predigttext, der an sich letzte Woche gepredigt hätte gehört, aber durch den Kanzeltausch haben wir es jetzt so gestaltet. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in eurer Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem treuen Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten, um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat vor den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Starker Tobak ist das, könnte man sagen. Wenn man die Begriffe alle nur einzeln herausnimmt, dann könnte man ein ganzes Kaleidoskop aufmachen von typischen frommen Worten, die unglaublich gehaltvoll sind und die uns den Kopf schwirren lassen, weil zu viel auf einmal gesagt wird. Deshalb möchte ich ein paar Schneisen schlagen und ich beginne mit dem zweiten Teil. Vielleicht haben einige von Ihnen ja eine Aussage in Erinnerung behalten aus der Konfirmandenzeit, als der kleine Katechismus Martin Luthers noch gelernt wurde. Luther hat dort in der Erläuterung des zweiten Artikels zum Glaubensbekenntnis formuliert, ich glaube, dass Jesus Christus sei mein Herr, der mich verloren und verdammten Menschen erlöst hat. Und dann heißt es dann weiter später, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, damit ich sein Eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit. Luther hat abgeschrieben vom Petrus. Nicht mit Gold oder Silber, sondern mit dem teuren Blut von Christus steht in der Mitte unseres Bibeltextes, dass wir Erlöste sind, darum geht es, freigekauft, nicht länger fremden Mächten und Herren ausgeliefert, dass wir aufatmen können, weil uns eben Schuld und Versagen nicht länger niederdrücken müssen, dass wir zuversichtlich leben können, einen aufrechten Gang pflegen können, weil die Tür zum Paradies nicht mehr verschlossen ist. Nicht mehr die gebückte Haltung eines Sklaven, der an Ketten liegt, sondern im aufrechten Gang auf unseren Herrn zugehen können. Mir ist bewusst, dass viele Menschen und auch manche Christen ihre Schwierigkeiten haben mit diesen alten Bildern vom Sklavenloskauf oder auch vom blutigen Opferlamm. Die Bilder stammen ja aus einer Zeit, in der es tatsächlich noch üblich war, dass Sklaven auf einem Markt wie Ware angeboten wurden. Oder auch das in den Heiligtümern, das Blut von Opfertieren zur Sühne für menschliche Schuld vergossen wurde. Das sind fremde und vielleicht auch anstößige Bilder, aber sie bringen eine nach wie vor gültige Wahrheit zum Ausdruck. Selbst Gold und Silber reichen nicht, der Preis ist viel höher, der bezahlt werden muss. Offensichtlich ist unser Verhängnis, war unser Verhängnis so tiefgreifend, dass wir uns selbst daraus nicht mehr befreien konnten, mit allem Gold und Silber der Erde nicht. Wir haben ja bekanntlich begonnen mit unserer Vortragsreihe Glaube hat Gründe, und ein besonderer Höhepunkt sind immer die Aussprachen im Anschluss an den Vortrag. Und jetzt am vergangenen Mittwoch wurde Professor Kammler aus der Runde die Frage gestellt: Sagen Sie es doch mal, warum eigentlich musste Jesus sterben? Wäre das nicht auch anders lösbar gewesen? Und Professor Kammler sagte auch zunächst, dieses Unverständnis ist nachvollziehbar, aber die neutestamentlichen Autoren spekulieren nicht, was denn alles an Möglichkeiten gegeben sein hätte sein können oder so, sondern nein, die neutestamentlichen Autoren denken dem nach, was geschehen ist. Und so soll Theologie auch sein, nachdenken dem, was Gott offenbart hat, und nicht in irgendwelchen Spekulationen sich verfangen. Und dennoch sagte er, und ich zitiere ihn da, ich habe es nochmal abgehört vom Band: Der Tod ist so todernst, dass der, der selber das Leben ist, diesen Tod auslöschen muss. Denn Tod und Sünde sind eine Realität vor Gott. Die Sünde ist nicht nur etwas, das in unserem Kopf stattfindet, sondern sie ist die Abwendung des Menschen von seinem Schöpfer, also ein Bruch zwischen Mensch und Gott. Und diese Abwendung des Menschen von seinem Schöpfer kann nur durch den Schöpfer selbst aus der Welt geschafft werden. Und das geschieht dadurch, dass der Sohn Gottes mit uns eins wird. Das feiern wir jedes Jahr neu an Weihnachten. Gottes Kind, das verbindet sich mit unserem Blute. Und indem der ewige Gottes Sohn Mensch wird, nimmt er gleichsam auch die Menschheit in sich selber auf. Und jetzt stirbt er am Kreuz unseren Tod. Aber wenn er, der doch das Leben ist, den Tod, unseren Tod stirbt, dann wird sein Tod zum Tod des Todes. Und seine Auferstehung ist das Aufscheinen des ewigen Lebens. Gott nimmt uns in Jesus Christus etwas ab, was uns niemand abnehmen kann, nämlich unsere Schuld und unseren Tod. So sagte es Professor Kammler übrigens frei formuliert. Ich habe es fast wortwörtlich so mitgeschrieben. Und ich kann damit nur einladen, teilzuhaben an den folgenden Abenden. Der Ernst der Sünde wird in Predigten ja oft mit psychologischen Argumenten gefasst. Da ist ja auch was dran, dass zum Beispiel das schlechte Gewissen einen niederdrücken kann. Oder auch manchmal ein furchtbarer Selbsthass sich einstellt, der entsteht, wenn man ständig sich anders verhält, als man doch eigentlich sein möchte. Diese Diskrepanz zwischen Soll und Sein, die kann einen fertig machen. Und doch ist bei diesem psychischen Leid immer noch nicht der eigentliche Ernst erreicht, den die Bibel unter Sünde versteht. Dieser Ernst wird erst erkannt, wenn ich sehe, welchen Einsatz Gott bringen musste, um die Todesverfallenheit des Menschen zu besiegen. Das erkennen wir erst, wenn wir unter dem Kreuz stehen und hinaufschauen und merken, das war nötig, um mich zu retten. Und so können wir mit dem Neuen Testament sagen, es musste so geschehen. Es gab aus Gottes Sicht für uns keine andere Erlösung als Jesus für uns, das heißt an unserer Stelle und zu unseren Gunsten sterben zu lassen. Besonders beeindruckend in unserem Bibeltext ist, dass im Petrusbrief es sogar heißt, die Erlösung durch die Menschwerdung und den Tod des Sohnes Gottes war von Anfang an das Ziel der Geschichte Gottes mit den Menschen. Von Anfang an. Er wurde ausersehen, ehe der Grund der Welt gelegt wurde und dann offenbart. Also schon vor Beginn von allem war klar, Jesus Christus sollte kommen, um uns zu erlösen. Es ist also kein zufälliges, sozusagen aus der Verlegenheit geborenes Notprogramm Gottes zur Rettung der Menschen, sondern es ist von Anfang an von Gott so geplant gewesen und dann in einer besonderen geschichtlichen Situation verwirklicht worden. Unsere Erlösung. Gott hat den Menschen geschaffen, um ihn in Christus zu erlösen. Und genauso wie die Erlösung die Bestimmung unseres Lebens ist, kann auch der Grundton unseres Lebens als Christen jetzt die Freude sein. Schließlich lautet die Botschaft des Engels bei der Geburt von Jesus damals auf den Hirtenfeldern: Ich verkündige euch große Freude. Das ist die Überschrift für das ganze Evangelium. Das Evangelium ist zuallererst und immer wieder eine frohe Botschaft, kein niederdrückendes Gesetz, auch keine düstere Karfreitagsstimmung. Es ist Osterbotschaft. Und ich möchte deshalb als ein Beispiel den unvergessenen Kabarettisten und Christen Hans-Dieter Hüsch zitieren. Er hat nämlich diese Freude an der Erlösung durch Jesus in folgende Worte mal gefasst: Ich bin vergnügt, erlöst, befreit, Gott nahm in seine Hände meine Zeit. Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Was macht, dass ich so fröhlich bin? Ich singe und springe her und hin, vom Kindbett bis zur Leich. Was macht, dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen? Es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen. Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn hält, weil mich Gott das Lachen lehrt, wohl über alle Welt. Ich denke, dieses innere Vergnügen, diese Freude über unsere Erlösung kann tatsächlich so etwas sein wie ein Grundton unseres Lebens. Und selbst dann, wenn Schatten auf unsere Seele fallen und wie schwere Lasten zu tragen sind, bleibt Jesus unser Freudenmeister, wie es in dem alten Choral Jesu meine Freude heißt, der durchaus auch das Leid unseres Lebens anspricht. Und nachdem wir uns klargemacht haben, was die Mitte unseres Glaubens ist, können wir jetzt die verschiedenen Ermahnungen dieses Bibeltextes hören und darüber nachdenken, was das bedeutet. Umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. So beginnt ja unser Predigtext. Die Lenden gürten. Ich kann das als Pfarrer mit meinem Talar durchaus nachvollziehen. Jedes Mal, wenn ich die Treppe hochgehe, habe ich das Bedürfnis, die Lenden zu gürten. Nämlich das Kleid irgendwie in den Gürtel hineinzustecken, damit man nicht drüber stolpert. So war das bei den Menschen, die damals knöchellange, wallende Gewänder getragen haben. Es war nötig, damit sie beweglicher, ungehinderter, rascher gehen oder ihre Arbeit verrichten konnten. Sie nahmen nämlich die Enden des Gewandes und steckten es in den Gürtel hinein. Wir würden heute sagen, krempelt die Ärmel hoch. Kommt aus den Puschen, fangt und packt an, was Gott euch als Aufgabe vor eure Füße gelegt hat. Und seid dabei nüchtern, das heißt realistisch, überschätzt und überfordert euch nicht, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Beim ersten Hören ist ja diese Schlussfolgerung ganz seltsam. Erst heißt es, krempelt die Ärmel auf. Da würde man vermuten, dass es so weitergeht. Und setzt jetzt alles auf eure Tatkraft, auf eure Einsatzbereitschaft, eure Leistung. Aber stattdessen heißt es weiter, setzt alles auf die Gnade. Also auf das, was euch unverdientermaßen als Geschenk in den Schoß fällt. Was ihr euch gerade nicht erarbeitet. Die Gnade als das, worauf wir setzen, dann können wir auch getrost mit mancher Niederlage und manchem Misserfolg leben, weil damit doch die Gnade Gottes nicht hinfällig ist. Sie sorgt dafür, dass wir gelassen ans Werk gehen und unsere Arbeit tun, ohne ständig zu fragen, ob wir denn auch Erfolg haben oder wie wir bei den Leuten ankommen. Und dann in der weiteren Ermahnung, gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet. Diese ersten Empfänger vom ersten Petrusbrief waren bekanntlich Menschen, die aus einem heidnischen Umfeld zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und man wird kaum übertreiben, wenn man den Lebensstil damaliger Heiden als ziemlich unmoralisch kennzeichnet. Einige Kapitel später schreibt der Brief von Ausschweifungen, von Begierden, Trunkenheit und Völlerei, der sich die Christen in ihrem früheren Leben hingegeben haben. Also dagegen lebt der heutige Durchschnittsbürger unserer Tage wie ein moralischer Saubermann. Und vielleicht würde aber der Verfasser vom ersten Petrusbrief heute andere Stichworte aufgreifen. Vielleicht würde er den Raubbau nennen, den viele heute betreiben an der eigenen Gesundheit, indem sie mehr aus ihrem Körper herausschinden, als eigentlich wieder nachkommen kann an Energie und an ihrer Umgebung Raubbau betreiben, Leben ohne Rücksichtnahme. Vielleicht würde er auch diese ständig schnelle Bedürfnisbefriedigung nennen, die nicht mehr warten kann, sondern alles in Echtzeit haben muss. Sofort. Oder jenes scheinbare Recht auf Glück, was dann zu einem Hauen und Stechen führt, weil es als Individualrecht gilt und das Glück der anderen gar nicht miterwähnt. Der Verfasser von unserem Brief mahnt darum, identifiziert euch nicht mit dem, was in der Welt gang und gäbe ist. Habt den Mut, euer altes Leben loszulassen. Dreht euch nicht ständig wie in einem Karussell um eure Wünsche und Bedürfnisse. Früher gab es dafür ein sehr sprechendes Bild. In der alten Kirche legten die erwachsenen Täuflinge vor ihrer Taufe die alten Kleider ab und zogen dafür ein weißes Taufgewand an, um deutlich zu machen, ich lasse da was zurück, ich lasse da was liegen. Loslassen und ergreifen. In dieser doppelten Bewegung vollzieht sich unser Glaube. Und ich habe den Eindruck, dass wir das Loslassen oft verlernt haben. Glauben zwar mit ehrlichem Herzen an Jesus Christus, aber bleiben doch einem der alten Welt verhafteten Lebensstil treu. Das ist dann ungefähr so, als wenn man morgens nach dem Aufstehen noch den Schlafanzug anbehält und sich Hemd, Hose und Pullover für den Tag einfach nur drüber zieht und sich dann wundert, dass es kneift und man nicht mehr richtig beweglich ist. So wird das alles auf Dauer unbequem und ungemütlich, so wie ein Christenleben, das im alten Trott einfach weitermacht. Schleppen wir mal nicht so viel Gepäck herum aus der Vergangenheit, was uns dann enorm erschwert, fröhlich und frei zu unserem Herrn Jesus auf seinem Weg zu folgen. Und dann jener Satz, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ein viel zitiertes alttestamentliches Wort, sozusagen eine Grunddefinition des Volkes Gottes. Beim Stichwort heilig denken ja viele Leute sofort an Heiligenschein oder Scheinheiligkeit. Das Wort scheint so anspruchsvoll zu sein, dass man es auf einen unerreichbaren Sockel stellt, den vermeintlichen Heiligen dann auch ihre Scheinheiligkeit schnell unterstellt, weil sie dem Anspruch ja eh nicht gerecht werden können. Aber das Wort heilig meint eigentlich ganz schlicht zu Gott gehörig. Von ihm beschlagnahmt. Ihr sollt heilig sein, bedeutet nicht mehr und nicht weniger als euer Leben gehört Gott. tretet das Verfügungsrecht über dieses Leben an ihn ab und hört auf, alles immer eigenmächtig bestimmen zu wollen. Nur wenn das so einfach wäre. Wir sind dann oft innerlich zerrissen, anstatt das Leben unter die Regie Gottes zu stellen. Unser Leben zerfällt bekanntlich in ganz unterschiedliche Bereiche, die beziehungslos nebeneinander stehen, in denen wir dann ganz oft verschiedene Vorgaben und Maßstäbe unsere Entscheidungen leiten lassen. Wenn man soziologische Untersuchungen unserer Zeit liest, dann wird das als ein ganz generelles Phänomen beschrieben. Man springt ständig von einer Lebenswelt in eine andere. Und die sind dann jeweils nicht mehr miteinander verbunden. Diese Beziehungsräume, in denen man steht, zum Beispiel im Beruf oder gar in mehreren Berufen, die man hat, im Ort, wo man wohnt, im Verein, in dem man Sport treibt, dann in der Familie, in der Kirchengemeinde. Und ständig ist man jemand anders, weil man jeweils den Erwartungen dieses Sozialsystems entsprechen muss, in dem man dann drin steckt. Und darüber vergessen die Menschen, wer sie wirklich sind, was sie wirklich ausmacht und vor allem, wie Gott sie gemeint hat. Nehmen Sie das mit als Denkanstoß. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin, sagt Gott. Ihr sollt eure Mitte von mir aus als gestaltende Mitte von mir aus leben, als ganzheitliches Leben im Einklang von Leib, Seele und Geist. Sein Leben heiligen zu lassen, heißt, seine ordnende Mitte wieder zu gewinnen. Und wenn Jesus Christus diese Mitte ist, wird unser oft so zerstückeltes Leben wieder ganz. Shalom heißt das Ganze auf Hebräisch. Frieden. Wenn man Prioritäten setzen kann und getrost auf das ein oder andere verzichten kann, weil man nicht ständig Angst haben muss, zu kurz zu kommen. Wir haben ja schließlich noch eine ganze Ewigkeit vor uns. Deshalb nochmals zusammenfassend, als von Jesus Erlöste und Befreite können wir alles auf die Gnade setzen. Wir können zupacken, und gleichzeitig loslassen, was vorher war, und die verlorene Mitte wiedergewinnen. Amen.